ORF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland.
Es wird schön langsam immer kälter und die Besucher am Futterhäuschen, am Vogelhaus, werden immer mehr. Meisen, Sperlinge, Kleiber, Rotkehlchen, Amseln, alle schon da und wir füttern sie natürlich wieder gerne durch den Winter. Unser Gast kennt die gefiederten Freunde am Rufen und weiß, was sie jetzt brauchen. Er ist Zoologe mit Schwerpunkt Ornithologie, also Vogelkundler von der Naturschutzabteilung des Landes Burgenland. Außerdem Lektor für Evolutionsbiologie an der Uni Wien. Seine Dissertation hat er über die Weißstörche in Rust am Neusiedlersee geschrieben. Dr. Andreas Ranner ist bei mir zu Gast. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Wir haben Sie ja wirklich da und nicht nur über Skype. Und ich sage Ihnen eines, nach dieser Sendung können wir uns mit Vögeln unterhalten. Schöne Sache, gerade jetzt im Lockdown. Nicht verboten und alles ohne Ansteckungsgefahr. Herr Ranner, rund ums Funkhaus, wenn Sie jetzt gekommen sind, hört man auch immer wieder Vogelstimmen, egal zu welcher Jahreszeit. Was haben Sie da heute schon ausgemacht?
Naja, jetzt wie ich gekommen bin, hat zum Beispiel ein Rotkehlchen schon sein Winterrevier markiert und vor dem Funkhaus gesungen.
Ja.
Ein kleiner Trupp Schwanzmeisen ist über die Straße drüber geflogen und ein paar Blau- und Kohlmeisen haben im Gebüsch herumgeturnt und gerufen. Also das ist so ja. Das Typische, was man am Leitergebirgsrand um diese Jahreszeit beobachten kann.
Ich denke mal, jemand wie Sie können nicht irgendwo aussteigen aus dem Auto, Sie können nicht irgendwo hingehen und nicht die Vögel wahrnehmen, oder?
Nein, also bei mir ist der Radar ständig an, also ist immer irgendwas zu sehen oder zu hören. Selbst irgendwo mitten in einer Stadt kann was drüber fliegen und dadurch hat man eigentlich immer irgendwas zu tun und ist immer aufmerksam und findet auch immer irgendwas.
Man muss aber auch still sein eigentlich, oder?
Genau, also man muss auch wirklich, wenn man zum Beispiel irgendwo draußen im Wald ist und plötzlich etwas hört, zur Salzsäule erstarren können, um den Vogel nicht zu verschrecken und schauen, was passiert, dass man auch leise Anwesenheitszeichen mitbekommen kann.
Sie haben das Glück, dass Ihre Gattin auch Ornithologin ist, also auch begeisterte Vogelbeobachterin. Weil sonst könnte das komisch sein, oder? Wenn man da so zu zweit durch den Wald geht und plötzlich sagt der Partner, pscht, sei still.
Genau, das ist also schon sehr wichtig, weil sonst da wäre da wahrscheinlich viel Unverständnis auf der anderen Seite da, wenn es nicht so wäre. Ja.
Ja. Haben Sie auch immer Aufnahmegeräte mit dabei? Weil es könnte ja sein, es ist ein Vogel, der noch nie gesichtet worden ist im Burgenland.
Ja,
oder
man
gehört.
Man schleppt doch einiges mit. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich halt mit ein Fernglas, eine Kamera mit Teleobjektiv und das Handy verwende ich halt zum Vogelstimmen aufnehmen, wenn es irgendeine besondere Art ist, wo die Stimme wichtig ist, dass man sie auch aufnimmt. Und wenn ich auf größere Distanz beobachte, zum Beispiel im Seewinkel, halt immer Stativ und Fernrohr, das sind schon ein paar Kilo, die man da mitschleppt.
Nie hat Vogelbeobachten so viel Spaß gemacht wie jetzt im Lockdown. Vor allem die, die ein Futterhäuschen vorm Fenster haben, werden das jetzt bestätigen. Und ich glaube, das sind ganz viele im Burgenland. Er ist Experte, er ist Ornithologe vom Amt der burgenländischen Landesregierung. Andreas Ranner ist bei uns. Vogelfutter ist teuer, also das muss man sagen. Aber dennoch, ich glaube, im Burgenland wird viel gefüttert. Ist das im Sinne des Naturschützers?
Auf jeden Fall, weil durchs Vogelfüttern lernt man die Vögel kennen. Man kann sogar vom eigenen Wohnungsfenster die Vögel beobachten, bekommt einen Überblick, was es alles gibt und ja, findet Gefallen an den Vögeln und man schützt, was man kennt und was man liebt. Also es fördert auch den Naturschutz. Ja.
Es gibt auch Naturschützer, die sagen, man soll sie nicht füttern. Was halten Sie davon, von dieser Meinung?
Naja, natürlich kann man sagen, die Vögel kommen auch ohne Fütterung zurecht und man macht es so vom Menschen abhängig. Aber wenn man sich anschaut heutzutage, wenn man im Winter unterwegs ist, die meisten Vögel sind da schon so gewohnt, dass sie sich wirklich gerne im Bereich der Siedlungen aufhalten und durchaus sehr viel Zeit bei Fütterungen verbringen. Und solange man ihnen nichts Schlechtes füttert, tut man ihnen nichts Schlechtes dabei und hilft ihnen über den Winter und lernt sie auch kennen.
Ja, das stimmt total und Sie werden jetzt vielleicht lachen, aber bei mir klopfen die Vögel an.
Ja.
Also ab einer bestimmten Zeit im Jahr und sagen, hallo, was ist los? Also ich meine, ich füttere freiwillig schon vorher. Weil Sie gesagt haben, dass man nichts Falsches füttert, dass man gleich ganz was Wichtiges eben auch sagen, was sollte man auf keinen Fall füttern?
Ja, kein salziges Futter, keine Speisereste, keine verdorbenen Futtermittel.
Also Reis, Nudeln?
Nein, das ist nichts.
Gar nicht.
Also Körner, Nüsse, getrocknete Beeren, Obst, also Äpfel zum Beispiel.
Ja, das wollen Sie alle. Den kennen wir alle, glaube ich, oder? Haben Sie ihn gehört?
Nein.
Aha, okay. Das ist ein Amsel, okay. Auf jeden Fall. Also ich habe es draufstehen. Ja. Ja. Die fliegen ja nicht weg. Ja. Und Sie haben mir schon eines verraten, bei den Vogelrufen gibt es auf jeden Fall den Gesang und den Ruf, den der Experte unterscheidet.
Ja, der Gesang ist im Prinzip dazu da, ein Revier abzugrenzen, sozusagen das Wohngebiet zu markieren und ein Weibchen anzulocken. Und dann gibt es situationsspezifisch alle möglichen Rufe. Das können Bettelrufe sein, das können Warnrufe sein, das können Kontaktrufe sein.
Bettelrufe?
Ja, wenn die Jungen zum Beispiel das Nest verlassen haben oder noch im Nest sitzen und der Altvogel kommt, dann machen sie durch lautes Betteln auf sich aufmerksam und zeigen, dass sie Hunger haben und wollen gefüttert werden.
Aha, das machen sie nur in der Art untereinander. Also die betteln jetzt nicht die Menschen an.
Nein, normalerweise nicht.
Ja, also das heißt, wenn man weiß, dann kann man den unterschiedlichen Gesang auch interpretieren.
Ja, also es gibt verschiedene Gesänge und man kann sogar unterscheiden bei manchen Arten zwischen Balzgesang, der aufs Weibchen ausgerichtet ist, oder sozusagen den Rivalengesang, der dazu da ist, um Rivalen oder Reviernachbarn fernzuhalten.
Heute macht es besonders viel Spaß, in Richtung Himmel zu schauen, vielleicht auch in die Büsche und die Vögel zu beobachten bzw. ihnen zuzuhören, wie zum Beispiel diesem hier. Ja, die Amsel, die kennen wir alle, aber wenn die so zwitschert, dann haben wir den Winter und den Lockdown und hoffentlich auch Corona überstanden, weil das ist so ein Frühjahrsgesang. Er ist Experte, Ornithologe Andreas Rahner von der Landesregierung ist heute bei uns. Es klingt schon sehr anders jetzt, wenn man den Vögeln zuhört, als im Frühjahr, ne?
Genau, jetzt hört man ja kaum Gesänge, weil die meisten Vögel jetzt keine Reviere besetzen müssen. Die Fortpflanzungszeit ist vorbei.
Ja.
Manche einzelgängerische Arten besetzen auch im Winter Reviere, um ihre Futterquellen quasi abzusichern gegen Konkurrenten. Aber viele Arten rotten sich jetzt einfach zu kleinen Schwärmen, zu Trupps zusammen, die gemeinsam auf Nahrungssuche gehen. Da hört man dann halt Kontaktrufe und vielleicht einmal einen Warnruf, wenn irgendwo ein Sperber vorbeikommt.
Ja.
Aber die Gesänge, um Weibchen zu beeindrucken oder Nachbarn auf Distanz zu halten, die hört man jetzt praktisch nicht mehr.
Verstehen die Vögel einander eigentlich auch quer durch die Arten oder verstehen nur Amseln Amseln und nur Meisen Meisen?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt einige Arten, wo auch ein Reviergesang von nahverwandten Arten erkannt wird und auch als solcher verstanden wird.
Mhm.
Und ganz wichtig ist es bei Warnrufen, weil bei Warnrufen will man nicht nur die eigene Art, die eigenen Artgenossen warnen, sondern auch alle anderen, weil wenn der Räuber, wer auch immer das ist, eine Katze oder ein Sperber, dann trotzdem einen Vogel erbeutet, wird er ja wiederkommen. Und dann kann man vielleicht selber draufzahlen beim nächsten Mal. Und darum ist es sinnvoll, alle zu warnen, damit der erfolglos bleibt und nicht mehr so bald wiederkommt.
Das habe ich mir schon immer gedacht, aber ich habe noch nie jemanden das fragen können. Großartig. Mir ist das nämlich aufgefallen, dass die auch die anderen Arten warnen, ja, und auch hören aufeinander, ja, wenn die Katze kommt und sowas. Ja, toll. Wie sind Sie denn zum Vogelliebhaber geworden? Ist es das so, dass man als Kind schon einen Wellensittich hat oder wie hat sich das bei Ihnen ergeben?
Na, das war eine ganz spontane Entscheidung, wie 13 Jahre alt war. Also meine Eltern haben mich immer in die städtische Bücherei in Wien gebracht und habe dort alle möglichen sinnvollen und weniger sinnvollen Bücher ausgeborgt und gelesen. Und eines Tages habe ich ein Buch gehabt, da ist ein Vogelkundler drinnen vorgekommen und gegen Ende der Handlung musste ein Pferd aus einem brennenden Moor gerettet werden. Ich weiß nicht mehr warum. Faktum ist, er hat sich dabei den Haxen gebrochen und seine Freunde haben ihn auf das Pferd gebunden und wie dann alle dem Happy End entgegengelaufen sind, ist dann ein ausgestorben geglaubter Specht über ihn drüber geflogen und er hat diesen ausgestorbenen Vogel wiederentdeckt. Und ich habe das Buch zugemacht und habe mir gedacht, klasse, ich möchte eigentlich auch einen ausgestorbenen Vogel wiederentdecken. Dann war mir aber klar, da muss ich zuerst einmal die kennen, die es noch gibt. Und habe ein altes Vogelbuch, was ich zu Hause stehen gehabt habe, hergenommen und habe das zuerst einmal, wie es halt bei einem Schüler ist, einmal auswendig gelernt.
Wir wollten über Ihre größte Entdeckung sprechen, weil ich glaube, da kann man schon stolz sein, wenn man so eine Entdeckung macht, oder?
Ja, sicher. Also ich habe das Glück gehabt, den ersten Kaiseradlerhorst in Österreich zu finden, nachdem der Vogel für 190 Jahre lang ausgestorben war in Österreich als Brutvogel. Und kein anderer Vogel war so lange bei uns ausgestorben, bis er sich doch wieder angesiedelt hat. Und das war ja ein zufälliger Fund eben im Ja, 1999 im Nordburgenland zwischen Zurndorf und Mönchhof haben wir diesen Horst gefunden.
Mittlerweile gibt es mehr davon im Burgenland.
Mittlerweile gibt es 5, 6 Paare im Burgenland und einige mehr noch in Niederösterreich.
Ja. Wir haben ja vor kurzem bei Radio Burgenland erst eine ornithologische Sensation verkündet. Exotischer Vogel erstmals in Ilmitz gesichtet, die Wüstengrasmücke. Kommt eigentlich, ich habe nachgeschaut, aus Zentralasien. Ist das so ein Hinweis für Klimawandel, wenn man so einen Vogel zum ersten Mal sieht bei uns?
Also zentralasiatische Vögel verfliegen sich immer wieder nach Mitteleuropa. Das hat jetzt weniger was mit dem Klimawandel zu tun. Mhm. Mit dem Klimawandel hat aber sehr wohl zu tun, dass in den letzten Jahren immer wieder mehr südliche Arten bei uns auftreten oder zahlreicher werden, wie der Bienenfresser. Und es hat heuer auch einen ähnlich spektakulären Fall im Frühjahr gegeben. Ein Nonnensteinschmätzer, der aus dem östlichen Mittelmeergebiet kommt, hat also für ein paar Wochen sein Revier in Weiden am See aufgeschlagen und sich dort sogar für ein heimisches Steinschmätzerweibchen sehr interessiert.
Das klingt so, aber so, also irrsinnig lieb, wenn Sie das erzählen. Ja. Haben Vogelkundler so ein bisschen einen schrulligen Ruf vielleicht in Wissenschaftskreisen?
Naja, Vogelkundler haben in vielerlei Hinsicht Sachen aufbereitet, wie zum Beispiel Verbreitungskartierungen, weil sie so viele sind. Natürlich wirken sie manchmal ein bisschen komisch, weil sie immer mit dem Fernglas durch die Gegend rennen und immer in die Luft schauen. Aber auf der anderen Seite träumen sozusagen viele andere Fachrichtungen in der Zoologie davon, die vielen Leute und die vielen Möglichkeiten zu haben, die der Vogelkunde zur Verfügung stehen.
Ja, Sie haben schon eine besondere Seite, wenn ich das einmal verraten darf. Das würde man vielleicht einem Vogelkundler nicht so andichten, weil Sie haben schon gesagt, Sie brauchen es natürlich ruhig, ja, Sie brauchen die Stille, wenn Sie in die Natur hinausgehen, um auch alle Vogelstimmen wahrzunehmen. Aber Sie stehen auf Heavy-Metal-Musik.
Ja.
Wie passt denn das zusammen?
Naja, das Vögel sind nicht alles im Leben und die Musik, Heavy Metal, macht mir sehr viel Spaß und ich gehe sehr gerne auf Konzerte, Dampf ablassen, Spaß haben und höre sehr gerne diese Musik, ja.
Also das ist ja heuer ausgefallen, Corona-bedingt, aber nächstes Jahr dann wieder auf den Pannonia Fields.
Ja, also die Konzerte gehen wir heuer sehr ab und Novarock wäre auch wieder am Programm gestanden, wie praktisch jedes Jahr bei mir.
Ja.
Und ich wäre auch sogar auf ein Festival nach Norddeutschland heuer gefahren, das Wacken, auch das ist ins Wasser gefallen.
Ja.
Aber hoffentlich, dass nächstes Jahr wieder weitergeht.
Iron Maiden sind Ihre großen Helden, oder haben Sie die schon live erlebt?
Ja, die habe ich schon 9-mal live gesehen.
9-mal?
Und ja, also verschiedene Bands schaue ich mir gerne an, Behemoth, Timo Borgi, also da bin ich sehr, habe ein sehr breites Spektrum.
Wollen wir ein bisschen aufräumen mit so Aberglauben, was rund um Vögel und Vogelfütterung passiert, Herr Ranner? Ich höre immer wieder, die Leute glauben, es kommt ein sehr starker Winter, ein sehr kalter Winter, weil die Vögel jetzt schon so Futterreserven sozusagen anlegen und sich vollfressen, also schon sehr, sehr hungrig sind. Lässt das einen Rückschluss zu auf den Winter?
Na, also wenn es jetzt schon mehr Vögel beim Futterhaus gibt, hat das noch nichts mit dem kommenden Winterwetter zu tun.
Ja.
Es ist ja so, wenn es ein sehr strenger Winter ist und draußen viel Schnee und Eis ist, dann kommen mehr Vögel zum Futterhaus, aber dann merkt man es eh, dann braucht man nicht.
Dann ist klar, ja.
Genau.
Aber so im Vorhinein eine Prognose ist das.
Wagen.
Bedeutet das nicht, ja. Dann habe ich öfter das Problem, dass leider Gottes ein Vogel an die Scheibe andonnert und manche überleben das nicht. Was kann man da tun? Da gibt es ja diese Greifvögel-Silhouetten, die man aufkleben kann. Hilft das?
Die Greifvogel-Silhouetten helfen nichts, weil die Vögel erkennen das gar nicht als Greifvogel. Da könnte man genauso gut Blümchen oder Herzeln hinpicken. Wichtig ist, dass möglichst viel von der Scheibe verdeckt wird. Also entweder ein Streifenmuster oder so Girlandenmuster. Das hat sich in verschiedenen Versuchen bewährt. Also wenn sich etwas spiegelt, dann muss man irgendwas draufkleben. Wenn es eine Durchsichtssituation ist, dass sozusagen der Vogel beim einen Fenster hinaus und beim anderen Fenster wieder raus sieht sozusagen, dann möchte er manchmal durchfliegen, dann reicht es, wenn man dazwischen ein Hindernis hintut oder einen Vorhang zuzieht. Aber oft ist es einfach wirklich die Spiegelung und da kann man nicht sehr viel machen, außer das irgendwie abkleben mit möglichst flächigen Mustern.
Machen wir da heute Thema für ältere Leute oder interessieren sich auch junge Menschen für Ornithologie? Sie sind ja auch an der Universität tätig als Lektor für Vogelkunde, betreiben jetzt auch Distance Learning natürlich mit den Studenten. Gibt es da viele, die sich dafür interessieren in der Jugend?
Ja, also die Zahl der Vogelbeobachter wird eindeutig mehr.
Ja.
Und auch auf der Uni merke ich das bei den Vorlesungen, bei den Lehrveranstaltungen. Das Interesse ist ungebrochen und es werden laufend mehr Interessenten. Und auch so, wenn man draußen unterwegs ist, im Seewinkel, im Nationalpark oder wo auch immer, die Zahl der Vogelbeobachter nimmt stetig zu und es sind immer mehr Junge, die da einsteigen.
Also Vogelfüttern ist keine Alterserscheinung.
Sicher nicht.
Andreas Ranner ist bei uns. Mahlzeit. Lucio Dalla statt Iron Maiden. Ich hoffe, unser Gast kann auch mit dieser Art von Musik leben. Andreas Ranner von der Landesregierung. Geht's?
Aber sicher, freilich.
Ja, aber Iron Maiden passt nicht so wirklich bei uns hinein. Sie sind nicht nur Vogelexperte, sondern offenbar auch ein Schwammerlexperte. Bei uns gibt's heute Schwammerltoast, zumindest ist das Ihr Vorschlag. Und Sie waren heuer wahrscheinlich sehr, sehr glücklich, weil das war ein Wahnsinns-Schwammerljahr, oder?
Ja, heuer war sehr ergiebig und vor allem hat man heuer wirklich eine sehr breite Palette an unterschiedlichen Schwammerln und Pilzen zusammentragen können. Das war sehr erfreulich und sehr angenehm, ja.
Was war das Sensationellste, was Sie entdeckt haben, gefunden haben, an Essbaren, was wir da jetzt vielleicht verwenden können für unseren Schwammerltoast?
Naja, also heuer haben wir zum Beispiel zum ersten Mal für uns, also für mich und meine Frau, die wohlriechenden Leistlinge gefunden.
Leistlinge?
Zahl, ja, am Semmering. Das sind so Verwandte vom Eierschwammel. Die riechen sehr fruchtig nach Obst, schmecken sehr gut und da haben wir eine reiche Ernte eingefahren.
Bei Leistlinge? Ich weiß nicht einmal, wie die ausschauen.
Ja, wie gesagt, die schauen ein bisschen aus wie Eierschwammel, nur eben
so,
der Hut ist grauer und die Füße sind
die
so,
Beine.
Ja, so orange-gelb, also ganz witzige Schwammerl.
Ja, witzige Schwammerl. Wir können da alles nehmen eigentlich, oder, für den Schwammerltoast?
Da, also eher festere, weil man ja doch die zuerst anbratet, aber mit Eierschwammerl ist es am besten eigentlich, aber man kann eben auch feste andere Pilze nehmen.
Ja, auf jeden Fall Speck hinein, Speck anbraten.
Ein bisschen, um den Geschmack zu intensivieren, ja.
Ja, dann kommen Zwiebeln hinein und die Pilze werden klein geschnitten und Paprika kommt noch dazu.
Ja, auch fürs Auge und das Ganze wird dann auf einen Toast gepappt mit ein bisschen Sauerrahm zuerst abmischen.
Ja, das klingt gut.
Und dann einfach ins Rohr Käse drauf und dann warten, bis es die richtige Konsistenz hat und
Ja, ein schöner Snack zwischendurch, würde ich mal sagen.
Ja, das Pilze geben ganz schön aus, das ist dann schon mehr als ein Snack. Wenn man da so drei, vier Toast isst, dann hat man genug.
Es ist ein bisschen schwer verdaulich. Also ich glaube, man sollte es nicht zu spät essen vielleicht. Ne?
Genau, ja, also bei Pilzen muss man aufpassen, auch mit Alkohol muss man vorsichtig sein. Da gibt es also sogar die Geschichte, da gibt es den Spechtintling, da habe ich mal gelesen, wenn man den mit Alkohol gemeinsam zu sich nimmt, bekommt man eine lila Gesichtsfärbung. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber es würde mich irgendwie interessieren.
Spechtintling?
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber es gibt alle möglichen.
Ich kann mir vorstellen, das wäre ein lustiger Scherz, ne? Spechtintling und dann ein Bier dazu.
Und dann in der Gesicht, ja, das war mal was anderes.
Ist mal lila.
OF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland mit Silvia Schleitner.
Ein Ornithologe ist heute bei uns zu Gast. Andreas Ranner hat uns schon viel verraten über unsere gefiederten Freunde, die jetzt im Winter auch wieder unsere Hilfe brauchen und gefüttert werden sollten, wie er schon erzählt hat. Einige haben aber rechtzeitig sozusagen Reis ausgenommen und sind Richtung Süden meistens geflohen sozusagen. Die Zugvögel, die Heidelerche, die Sperbergrasmücke, die wir da jetzt im Hintergrund hören, oder auch den berühmten Schlagschwirrl, den finde ich besonders herzig. Schlagschwirrl, die sind alle, das sind alles Zugvögel.
Ja, die sind alle schon weg, also die sind Zugvögel. Der Schlagschwirrl überwintert im tropischen Afrika, die Heidelerche schon ein bisschen weiter nördlich, das kann im Mittelmeergebiet sein.
Die haben es gescheit gemacht, rechtzeitig vor dem Lockdown abgedampft sozusagen.
Genau. Die sind noch ohne Quarantäne durchgekommen.
Ja. Sie sind ja auch Lektor an der Uni und wenn man bei Ihnen studiert, muss man dann auch Vogelstimmen auswendig kennen.
Ja, wenn man die Vorlesung Einführung in die Kenntnis der heimischen Vogelstimmen macht, dann muss man bei der Prüfung Vogelstimmen erkennen.
Ja.
Anhand von Tonbeispielen, also insgesamt werden in der Vorlesung 100 Arten heimische, verbreitete oder naturschutzfachlich interessante Vogelarten vorgestellt. Und davon sollte man dann eine Auswahl der wichtigsten und verbreitetsten Arten kennen oder erkennen bei der Prüfung.
Das ist ganz besonders wichtig, dass man da seine Ohren schult als Ornithologe, weil man hört die Vögel ja viel eher, als man sie sieht oft. Ne?
Man hört viel mehr Arten, als man sieht, wenn man draußen unterwegs ist, vor allem im Wald. Also da ist ja die Sicht sowieso durchs Laub und durchs Blätterdach eingeschränkt. Und wenn man also einigermaßen einen vollständigen Überblick erhalten möchte, was so um einen herum vorkommt, dann kommt man gar nicht drum herum, auch sich mit den Stimmen zu beschäftigen und Gesänge und Rufe zu kennen.
Und man kann sogar Duette beobachten.
Ja, bei manchen Arten gibt es also Wechselgesang zwischen Männchen und Weibchen, etwa beim Uhu, ja, wo also Männchen und Weibchen durch eine Oktave getrennt aufeinander antworten.
Und, ist es dann eine Liebeserklärung sozusagen oder eine Partnersuche?
Ja, bei alteingesessenen Paaren ist es einfach nur, ja, wir sind beide wieder da und unser Revier ist besetzt.
Weil da gibt es ja auch Vogelarten, die sehr treu sind. Ne?
Ja, also es gibt einige Arten, wie zum Beispiel Gänse, Tauben oder eben auch Eulen, die über mehrere Jahre hinweg verpaart bleiben oder überhaupt zeitlebens, wie Schwäne und Gänse zum Beispiel.
Aber sie reden nach wie vor miteinander?
Ja, das bleibt ihnen eh nicht besonders über.
Ein jährliches Großereignis für Birdwatcher, Herr Dr. Ranner, immer zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen hat vor kurzem ja stattgefunden.
Genau, das ist der Durchzug der Kraniche. Das ist eine ganz besondere Sache, weil es eine ganz neue Erscheinung eigentlich ist. Die Kraniche haben ja ganz strikte Zugstraßen, entlang derer sie nach Süden ziehen. Und früher ist Österreich so quasi in einem toten Winkel zwischen zwei großen Zugstraßen gelegen. Die eine ist von Norddeutschland über Frankreich zur Iberischen Halbinsel nach Spanien gegangen und die andere über Ungarn, Kroatien, dann Richtung Süditalien, Tunesien. Und Österreich war da dazwischen. Und ich kann mich erinnern, wie ich meine erste vogelkundliche Zeitschrift in die Hände bekommen habe. Als Jugendlicher war da ein Artikel drin, dass jemand drei Kraniche im Mühlviertel gesehen hat. Das war eine Sensation. Heute kann man tausende Kraniche bei uns sehen. Die Kraniche sind mehr geworden, erfreulicherweise, und damit ist diese Zugstraße, die östliche, die durch Ungarn führt, einfach breiter geworden. Und sie sind dann immer wieder im Seewinkel aufgetaucht und dann ist plötzlich etwas passiert, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Es ist zu einem Brückenschlag zwischen diesen Zugstraßen gekommen. Die Kraniche ziehen dann jetzt plötzlich nach Westen, von dieser östlichen Zugstraße rüber Richtung Westen, Frankreich, und das machen sie genau über Österreich. Und ja, seit wenigen Jahren kommen also tausende Kraniche an vier doch auch sehr lauten Herbstzug über Österreich beobachten. Ja. Und ich sage auch, über kurz oder lang wird der Kranich im Seewinkel auch brüten. Also ich gehe davon aus, dass er sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch als Brutvogel vielleicht einmal hier niederlassen wird.
Das wäre dann die nächste Sensation oder dann die ersten Fotos von den Nestern oder vom Gelege.
Ja, Fotos von Nestern und Gelegen sollte man nicht machen.
Aber sollte man nicht machen?
Ja, das ist immer meistens immer mit Störungen verbunden. Aha, am Nest direkt.
Genau.
Aber wenn sie dann ausgeflogen sind, dann kann man mit einem guten Tele schon gute Fotos sicher machen.
Die letzten Fragen gleich. Mahlzeit. Louis Armstrong von der Naturschutzabteilung des Landes, Andreas Ranner. Trotz Lockdown, trotz Corona, ist für Sie die Welt immer noch eine wunderschöne, wie er da gesungen hat, Louis Armstrong?
Ja, auf jeden Fall. Solange es Vögel zu beobachten gibt, bin ich zufrieden.
Und da haben wir doch jede Menge im Burgenland zu bieten. Sie freuen sich aus einem ganz bestimmten Grund besonders, wenn Sie im Frühling wieder die Goldhähnchen hören.
Ja, die Goldhähnchen sind ein bisschen trickreich. Die haben sehr hohe, feine Gesänge und das sind Frequenzbereiche, die bei der menschlichen Altersschwerhörigkeit dann als erstes ausfallen. Das heißt, die älteren Ornithologen beklagen sich immer darüber, dass die Goldhähnchen seltener werden. Und
aber man hört es nicht mehr.
Ja, wie schon erwähnt wurde, höre ich ja gern laute Musik. Und wenn ich dann im Winter auf ein paar Konzerte war, habe ich dann im Frühling immer meinen Elchtest fürs Gehör, wenn ich mit meinen Studentinnen und Studenten im Bergwald unterwegs bin und dann schaue, ob die schon mehr Goldhähnchen hören als ich oder ob ich eh noch alle höre, die da sind.
Die Gefahr, dass sie zu viele Konzerte hören im Winter, in diesem Winter, ist nicht gegeben.
Ja, leider.
Sie werden wahrscheinlich wieder Goldhähnchen hören im nächsten Jahr und dann hoffentlich nächstes Jahr Heavy Metal genießen auf den Pannonia Fields.
Hoffentlich, ja.
Da arbeiten wir alle gemeinsam darauf hin, dass es so sein wird und halten alle zusammen. Die letzten Fragen an Sie, Sie sind bereit?
Ja.
Ich bin
Biologe mit Schwerpunkt Vogelkunde.
Ich träume oft von.
In Wirklichkeit träume ich nicht sehr viel, nur wenn ich zu viel gegessen habe, träume ich alle möglichen Absurditäten.
Als Kind war ich?
Ja, wesentlich jünger und noch mit mehr Haaren am Kopf ausgestattet.
Na ja, das geht aber doch noch.
Na ja.
Ärgern kann man mich mit?
Ja, mit unüberlegter Natur- und Landschaftszerstörung.
Erotisch finde ich.
Ja, weiß nicht, da muss man ein bisschen situationselastisch sein, glaube ich.
Da haben Sie sich jetzt gut aus der Affäre gezogen. Ich bin ein ganz guter
Freilandornithologe.
Ich bin stolz auf mich, weil?
Ja, weil ich doch in den letzten paar Jahrzehnten im Naturschutz ein bisschen was bewegen konnte.
Ich freue mich auf.
Auf das nächste Konzert nach dem Corona-Lockdown.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Ranner. Bleiben Sie gesund. Danke fürs Kommen.
Dankeschön, ebenfalls.
Mahlzeit Burgenland. Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland. Und online auf burgenland.orf.at.